Sehr geehrte Gabi Burgstaller, sehr geehrte Frau Magister Schmidt, liebe Marianne, lieber Richard, wertes Auditorium. Ich möchte mich nur kurz vorstellen, warum ich auch diesen Vortrag sozusagen dieses Thema bekommen habe. Ich komme aus Wien. Das Spital, wo ich als Gynäkologin und Geburtshelferin tätig bin, steht in Otterkring. Otterkring ist ein riesiger Bezirk und Otterkring verändert sich dramatisch. Es gibt enormen Zuzug, es gibt viele junge Familien, es gibt viele Frauen mit Migrationshintergrund und wir sehen auch immer öfter Frauen genau mit diesem Problem. Schwangerschaft und Geburt von Frauen mit Female Genital Mutilation ist für uns, ich möchte nicht sagen Alltag, aber es kommt relativ häufig vor. Ich habe bewusst auch den Ausdruck Female Genital Mutilation gewählt und nicht bloß Female Genital Cutting. Wie wir alle wissen, ist Framing in unserer Gesellschaft was ganz, ganz Wesentliches. Framing bedeutet, was verbinden wir mit welchem Begriff auch emotional. Und Mutilation ist, was es ist. Es ist die Zerstörung des äußeren weiblichen Genitale. Nachdem ich auch aus Salzburg komme, möchte ich Ihnen, Salzburg ist so eine Situation nicht so häufig, trotzdem die Geschichte von Sulfa vorstellen, die ich in Salzburg hier an der Salk betreuen durfte. Sulfa ist eine junge Frau aus Somalia. Sulfa habe ich kennengelernt, als sie 33-jährig bei uns an der Gynäkologie der Salzburger Landesklinik vorgestellt wurde, mit rezidivierenden Unterbauchschmerzen, mit einer massiven Depression, mit einem schwierigen Zugang. Sie wollte eigentlich auch nicht mehr leben. Ich habe es gemeinsam betreut mit der Magister Gabi Meierhofer. Sulfa hat mir das erlaubt, auch zu erzählen. Sie hat mir einen langen Brief über ihre Geschichte auch geschrieben. Und wir haben so Step by Step ihre Geschichte erfahren. Sie ist geflohen, nachdem ihr Vater, der die beiden Mädchen vor der Beschneidung bewahren wollte, umgebracht worden ist. Sie ist über verschiedene Länder geflohen, wurde, nachdem sie auch beschnitten war, bei dieser Flucht mehrfach missbraucht, kam dann nach Österreich und hat sich sozusagen sehr bemüht, aber war eigentlich psychisch und physisch am Ende. Wir haben sie intensiv betreut. Es ging ihr Step by Step besser. Sie ist eine ganz gescheite Frau, spricht perfekt Deutsch. Und nachdem wir natürlich auch gesehen haben, wo die Ursachen liegen, haben wir auch das mit ihr besprochen, wie es weitergehen soll. Sulfa hat einen Job gefunden und Sulfa hat einen Mann gefunden. Sie sehen ihn hier. Ob sie diesen Mann heiraten sollte, hat sie gesagt, ich als Gynäkologin und die Psychologin sollen zuerst einmal den Mann begutachten, ob der gut ist. Weil sonst nimmt sie ihn nicht. Er ist aus dem Sudan, hat großes Verständnis für die Situation. Auch das quasi Sexualität unter den Bedingungen nicht so ganz einfach ist. So viel zum Mann. Und Sulfa hat einen Sohn. Sulfa hat bei uns an den Salk ihr Kind bekommen. Sulfa wollte keinen Kaiserschnitt, Sulfa wollte eine Spontangeburt, weil das ist Empowerment von Frauen, dass sie schaffen, selber ein Kind zu gebären. Ihre Mutter war kurze Zeit da, das haben die beiden dann geschafft und es ist auch dazu gekommen, dass sie eine Spontangeburt durchgestanden hat, mit all der Erfahrung, die sie gemacht hat. So viel als Vorspann zu dem Thema, das ich Ihnen heute referieren darf. Female Genital Mutilation, die Prävalenz und die Typen, ein zweiter Punkt die Geburtskomplikationen, ein dritter Punkt das Geburtsmanagement und ein ganz, ganz schwieriger Punkt, Protection of Female Infants, die Mädchen, die auf die Welt kommen, von beschnittenen Frauen aus solchen Familien. Die Prävalenz, Sie kennen die Länder, also more than half of the women have had their genitals cut. Also Sie wissen, dass die Länder Mittelafrikas, Sahara-Zone, hier da ganz dunkel eingefärbt, mehr als die Hälfte der Frauen eine Beschneidung durchgemacht haben. Was ist Beschneidung? Es gibt verschiedene Typen von Beschneidung. Das wäre ein normales weibliches Genitale. Mit der Klitoris, den kleinen Labien, den großen Labien, mit dem Scheideneingang und der Urethra. Im Typ 1, sogenannter mildester Form der Beschneidung, wird das Präputium, vergleichen Sie hier, der Klitoris entfernt. Meistens werden die Crura, also die Schenkel der Klitoris, belassen. Im Typ 2 wird die gesamte Klitoris mit einem Teil oder den gesamten kleinen Labien, Sie sehen da die kleinen Labien, entfernt. Und im Typ 3, Sie sehen, fehlt eigentlich im Wesentlichen das gesamte weibliche äußere Genitale, die Vulva. Und im Typ 4 wird noch einmal, auch wie im Typ 3, das gesamte Areal vernäht. Sie wissen, es gibt Öffnungen, zum Beispiel die Urethra, die Harnröhrenöffnung. Wo fließt der Urin ab? Wo fließt das Menstrualblut ab? Das geht in die Kloake. Sie können sich vorstellen, dass man Infektionen bekommen wird, dass man bei der Geburt aufgemacht werden muss und dann aufgrund der Vernarbungen auch das Problem hat, dass in dem Bereich es zu heftigen Rissen kommt, zu Fisteln kommt, zu Kloakenbildungen kommt. Sie sehen es hier noch einmal im Schaubild, Typ 1, ein Teil der Klitoris, die gesamte Klitoris mit einem Teil der Labien, hier die gesamte Labiensituation. Das ist der Typ 3 mit Vernähung und Typ 4, da gibt es nur mehr noch diese schmale Öffnung, deswegen wird diese Form der Genital Mutilation auch Infibulation genannt, sozusagen wie ein Schilfrohr, so klein ist diese Öffnung und da muss sozusagen der Harn, das Menstrualblut abfließen. Tut's oft nicht. Ne? Geburtskomplikationen, was haben wir uns darunter vorzustellen? Sie sehen da ein Schaubild, wie der Schädel, wie wir sagen als Geburtshelfer, durch die Vulva durchschneidet. Das muss sich entsprechend öffnen. Und wenn wir da heftige Vernarbungen haben, dann ist es unschwer vorstellbar, dass es da in diese Richtung uretrawärts bzw. auch afterwärts zu massiven Rissverletzungen wird kommen können. Also das ist die größte Herausforderung dann bei einer Spontangeburt. Und Sie können sich vorstellen, dass in Afrika ja nicht der Supply an medizinischer Versorgung und Kaiserschnittsmöglichkeiten so besteht wie bei uns. FGM 2 und 3 in Afrika. Es gibt eine WHO-Studie, die 2006 im Lancet auch publiziert worden ist, bezüglich des geburtshilflichen Outcomes. Natürlich eine sehr viel höhere Inzidenz von Kaiserschnitten dort, wo sie medizinisch angeboten werden können. Auch eine sehr hohe Rate an postpartalen Blutungen. Das ist ganz klar, weil diese Rissblutungen, diese Gewebsverletzungen auch zu massiven Blutungen führen. Verlängerte Spitalsaufenthalte dort, wo es eins gibt. Neugeborenenreanimation, auch der Geburtsvorgang im Weichteilkanal ist dann nochmals oft ein zusätzliches Problem. Totgeburten, perinataler Kindstod, 2 zusätzliche perinatale Kindstöde pro 100 Geburten. Also das ist eine ganz, ganz hohe Zahl und niedriges Geburtsgewicht der Kinder. Wie kann es reißen? Ein Dammriss ersten Grades, dann ein Dammriss, der sozusagen auch diese gesamte Muskelversorgung des Dammes mit einbezieht, dann ein Dammriss, der schon den Sphinkter Ani mit einbezieht und dann ist der ganze Sphinkter Ani, der Anus, durchgerissen, also im schlimmsten Fall. Die WHO Study Group on Female Genital Mutilation sagt eben, 6 afrikanische größere Länder zu untersuchen, dass das ein Horror ist, was die reproduktive Gesundheit von Frauen betrifft. Und da haben wir noch gar nicht gesprochen über sexuelle Lust, über positive Körpergefühle, sondern über Trauma und über medizinische furchtbare Konsequenzen. Wie machen es wir an der Klinik mit dem Geburtsmanagement? Wir haben als psychosomatische Gesellschaft schon sehr früh in den frühen 2000er Jahren über Migrantinnen als Patientinnen, Frauen zwischen den Welten, einen kleinen Kongress veranstaltet. Wie schaut's aus? Wie wollen die Frauen, die Genital Mutilation erfahren haben, wie wollen die überhaupt entbinden? Wie schaut's aus mit dem Wunsch der Frau? Wie ist ihr Geburtserlebnis? Wie ist dieses eingebettet in ihre Kultur? Wie können wir die Frauen, die sich eine Spontangeburt beispielsweise wünschen, vorbereiten auf die Geburt? Sollen wir die Female Genital Mutilation Situation belassen oder sollen wir präpartal vor der Geburt Defibrillationen betreiben, also sozusagen die Vernähungen öffnen? Also das ist ein vorgängiger Eingriff als Vorbereitung für eine Spontangeburt. Und wie schaut's dann aus? Status postoperativen Eingriff. Wie ist der Zugang, wenn wir zum Beispiel eine Migrantin, die wieder zurückgehen möchte, primär zäsarieren? Resektionen in ihrem Heimatland werden eher nicht möglich sein. Also wir haben hier sozusagen eine Status post Situation, die bei uns gut betreubar ist, vermittelt, aber in ihrem Herkunftsland vielleicht gar nicht. Was ist Deinfibulation? Infibulation, wir haben es gesagt, ist die schlimmste Form der Beschneidung, wo wieder zugenäht worden ist, das ganze äußere Genitale, und nur ein Schilfrohr große Öffnung sozusagen zum Abfluss von Harn und Menstrualblut offen geblieben ist. Deinfibulation meint ein operatives Vorgehen, um den Introitus, den Eingang in die Scheide mit FGM wieder zu öffnen. Es ist erwiesen, dass es zu einer Verbesserung des geburthilflichen Outcomes dazu kommt, aber zu einer gleich hohen Zahl von Sektionen, die wir auch unter anderen Bedingungen, schlechtes CTG und so weiter, machen würden. Postpartale Blutungen sind weniger, Episiotomien, klar, Dammschnitte, sozusagen prophylaktisch, sind erforderlich, Gewebsverletzungen könnten vermieden werden und auch ein verringerter Blutverlust bei der Vaginalgeburt. Die Länge von der Second Stage Labor, also der zweiten Stufe der Geburt, konnte verkürzt werden, der Spitalsaufenthalt, Abgar unter 7 ebenfalls vergleichbar. Wir haben Studien dazu, aber die Studien sind auch teilweise in den Ländern gemacht, wo sozusagen die Methodik auch ziemlich problematisch ist, und alle diese Studien sind, was die Zahlen betrifft, auch massiv underpowered. Wie wäre die Technik der Deinfibulation? Man müsste die, also wir führen das auch durch, also im Wilhelminenspital, die Ecken sozusagen, die dort, wo sozusagen die Narben sind, anfrischen, dann hämostatische Nähte setzen, die Erweiterung, und dann wäre, wenn das so sich vernähen lässt, und es ist natürlich auch immer wieder ein Problem, dass man genug Gewebe noch vor Ort hat, das muss man sozusagen fast wie eine Lappenplastik operieren, dass sozusagen es dann nicht zu erneuten Narbenzügen kommt. Was tun wir bei der Geburt? Wir schneiden natürlich eine großzügige Episiotomie mediolateral, das ist ein Dammschnitt, genau um das zu verhindern, dass beim Durchschneiden des Kopfes eben die Narben in alle Richtungen reißen können. Ich komme zum letzten Punkt. Es gibt auch eine interessante Studie aus dem UK, wie Hebammen zum Beispiel Frauen mit Female Genital Mutilation betreuen. Die Frauen sind natürlich ein ganz spezielles Kollektiv, und es ist auch ganz, ganz wesentlich, dass man ihre Kultur versteht, kultursensibel handelt, dass man nicht, wenn man eine Frau sozusagen am Gynstuhl untersucht, selber völlig von der Gesichtsmimik erschrocken dieses Bild des Entsetzens der Frau vermittelt. Das ist ein ganz großes Problem. Und diese Hebammen in dieser Einrichtung sind ganz speziell geschult. Und die haben sozusagen auch, was das geburtshilfliche Outcome betrifft, sehr schöne Ergebnisse geliefert. Aber die poorest performance, die schlechtesten Ergebnisse, waren in der Child Protection. Wie können wir die Mädchen dieser Mütter sozusagen schützen, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal widerfährt? Wir sind im Wilhelminenspital diesbezüglich auch ein Fokus, auch in der Ausbildung von Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben da auch eine SOB, eine Standardized Operating Procedure, geburtshilfliche Patientinnen mit Zustand nach Female Genital Mutilation. Wir zeichnen natürlich ein, wie diese Situation ist. Wir beschreiben die Situation, wir beschreiben die Symptome der Frau. Wir klären die Patientin in Anwesenheit des Ehemanns. Das ist besonders wichtig und in ihrer Sprache. Also vielleicht sage ich in Parenthese, wir haben im Geburtenregister mal geschaut, in Otterkring geburtshilflich fast 2000 Geburten, wer hat Muttersprache Deutsch angegeben? Das waren 13,8%. Es können schon mehr noch Deutsch, aber nicht als Muttersprache. Dann können Sie sich vorstellen, welche Herausforderungen wir auch schon sprachlich haben. Wir haben im Team 15 Sprachen, die wir anbieten können, aber das ist noch lange nicht genug, was wir bräuchten. Ja? Also Anwesenheit des Ehemanns, und der Ehemann dolmetscht nicht, sondern ein Dolmetsch oder wir, wenn wir die Sprache können. Ich habe eine Kollegin mit Arabisch und verschiedenen Möglichkeiten. Wir klären auf über das erhöhte Risiko höhergradiger Geburtsverletzungen, über die Versorgung der Geburtswege und etwaige Konsequenzen. Wir nähen nach der Spontangeburt nicht wieder zu. Wir schließen uns der Female Genital Mutilation nicht an. Nach dem ESTOP, Ästhetische Operationen Gesetz, wäre das strafbar, eine Verstümmelung. Eventuelles Risiko bei weiblichen Fäten evaluierbar, das ist auch. Und die Versorgung, den Situs beschreiben wir nach der Geburt. Viele Frauen wollen spontan entbinden, das ist ihnen ein ganz heftiges Anliegen. Wir bieten natürlich auch den primären Kaiserschnitt an. Und wir haben ein intensives Netz mit unseren Kinderärzten. Wenn das Neugeborene weiblich ist, werden auch die Kinderärzte informiert, es werden die niedergelassenen Fachärzte informiert, und wir versuchen auch so, die Female Child Protection entsprechend auszuführen. Es sind riesige Herausforderungen. Die Frauen sind eigentlich sehr, sehr kooperieren sehr, sehr gut, sind auch sehr dankbar, aber es ist natürlich in ihrer Kultur auch ganz wesentlich, beschnitten zu sein. Ist eine Frau nicht beschnitten, bekommt sie keinen Ehemann, ist sie irgendwie ein Outlaw in dieser Society und hat alle anderen sozialen Probleme. Diese Frauen kommen jetzt in einem Clash der Kulturen mit unserer Kultur in Berührung, und das ist eine riesige Herausforderung, nicht nur was die somatische Situation betrifft, sondern auch die psychische und auch die soziale. Und ich darf Sie vielleicht noch als Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik, Entgün- und Geburtshilfe zu unserer 34. Jahrestagung einladen am 10.11. November. Und wir haben uns eigentlich auch fast ein bisschen ein frauenpolitisches Thema genommen. Der weibliche Körper zwischen Kränkung und Triumph. Und was mit dem Körper so passiert, ist gerade hoffentlich in diesem Vortrag deutlich geworden. Ein ganz lieber Oberarzt von mir hat das gesehen und hat gesagt, da gehe ich nicht hin.
Vielen Dank.
Also für mutige Männer.
Wir haben es jetzt eigentlich so gemacht.